Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Pod Magazin Nummer 118. Das ist diesmal um eine Woche verschoben. Normalerweise gibt es die ja alle zwei Wochen, diese kleine Magazinfolgen. Aber in dem Fall bin ich durch die Krankheit einfach eine Woche ausgefallen, lag mit Bauchschmerzen da nieder letzte Woche. Da klappte es leider nicht. Diese Woche geht's mir deutlich besser und ich bin wieder für euch da, was mir auch Spaß macht, weil ich euch gern so ein paar Nachrichten aus der Welt der Spiele präsentiere. Auch diesmal haben sich da einige interessante angesammelt. So schlägt derzeit Elden Ring etwa Verkaufs- und Spielerrekorde. Kotaku und andere Webseiten wurden von ihrer Redaktion bestreikt. Das Siedlerspiel, das neueste, das wurde verschoben, Gott sei Dank. Und eine der großen Release-Serien der Spielegeschichte kommt ins Stocken. Nach 19 Jahren mit Call of Duty jedes Jahr gibt es nächstes Jahr keinen neuen Serienteil. Außerdem, Epic Game kauft wen? Bandcamp? Und die Gamescom findet dieses Jahr wieder vor Ort statt. Ganz bestimmt. Also hoffentlich. Viel Spaß mit dieser Sendung. Vorweg noch eine kleine Anmerkung zum Krieg in der Ukraine. Jep, der ist neu und der macht betroffen und der nagt seit zwei Wochen an meinem Gemüt. Und er stellt mich vor die Frage, ob ich hier auch Stories ins Magazin nehmen soll, die mit dieser entsetzlichen Krise zu tun haben. Und da gibt es so viele Stories. Ich zähle hier nur mal ein paar auf, etwa zu Nintendo. Der Spielehersteller stellt aufgrund logistischer Unwägbarkeiten temporär Lieferungen nach Russland ein und wird aus Pietätsgründen den Release von Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp zunächst einmal verschieben. Dann gibt es viele Charity-Aktionen. Von einem neuen Doom 2 Level aus den Händen des Doom-Schöpfers John Romero, der die für $5 an eine Ukraine-Charity verkauft, also verkauft sie an die User, aber das Geld geht an eine Charity. Es gibt eine Millionenspende von der Embracer-Gruppe, auch eine Millionenspende von Koch Media und Deep Silver zusammen. Es gibt ein riesiges Charity-Bundle auf der Indie-Plattform itch.io. Und es gibt unglückliche oder ärgerliche Geschichten aus der Games-Branche in diesem Zusammenhang. Da trennte sich etwa das World of Tanks Studio Wargaming von einem Creative Director aufgrund seiner öffentlich geäußerten Unterstützung der Ukraine-Invasion durch Russland. Da ist der Release von Stalker 2, das eigentlich für Dezember geplant war, selbstverständlich nicht mehr machbar. Die Angestellten des ukrainischen Entwicklers GSC Game World haben nun größere Probleme. Etwa ihr Überleben und das ihrer Familien. Ähnlich geht es den Metro-Entwicklern 4A Games und so vielen anderen Entwicklerstudios in der Ukraine, ganz abgesehen vom Rest der Bevölkerung. Und das ist auch nur eine Auswahl an Schlagzeilen der letzten zwei Wochen, die so ein bisschen Gamebezug haben. Ich habe überlegt, ob ich die jetzt im großen Stil ins Magazin einbaue, aber mich dagegen entschlossen. Mich deprimiert und schockiert das Ganze und ich bin gerade noch voll dabei, das überhaupt zu verarbeiten. Ich habe mich etwa dabei ertappt, immer wieder Doomscrolling zu betreiben, so lange schlimme Nachrichten zu konsumieren, bis jegliche Hoffnung und Lebensfreude aus mir gewichen sind. Das war nicht schlau und deswegen habe ich mich entschieden, für den Rest dieser Sendung nicht mehr aufs Ukraine-Thema einzugehen, für mein und vielleicht auch euer seelisches Wohlbefinden. Links zu allen eben genannten Stories und auch zu ein paar Psychologie-Podcasts zum Thema Doomscrolling habe ich in die Episodenbeschreibung gepackt, wenn ihr da mehr lesen wollt. Ha. Und jetzt mal weiter mit dem Magazin. Elden Ring knackt Release-Rekorde und lässt Konkurrenz alt aussehen. Am 25. Februar erschien From Softwares neuestes Soulsborne-Spiel Elden Ring. Erstmals ein Open-World-Spiel mit der Souls-Formel und erneut ein absoluter Erfolg. Und ja, ich habe das in Folge 117 direkt in meinem Release-Ausblick vergessen. Zu populär irgendwie, da habe ich den Berg vor Steinen nicht gesehen, den Wald vor Bäumen, aber ich denke, dieser Release ist keinem von euch entgangen und hey, das Spiel wird freilich auch nochmal bei uns zum Thema werden, die nächste Folge Auf ein Bier wird, während ich diese Zeile hier einspreche, justament gerade von André, Jochen und Dom aufgenommen und André hat beispielsweise seit Release tatsächlich schon über 100 Stunden Spielzeit draufgespult. Ich bin gespannt auf die Erkenntnisse des Trios und ich schaue mit Staunen derweil auf die Telemetrie dieses Releases, denn es stellt sich raus, dass Elden Ring der bislang stärkste Spielstart des Jahres ist, mit großem Abstand. Laut dem britischen Marktforscher GSD etwa startete Elden Ring im Vereinigten Königreich nicht nur locker auf der Top-1-Position der Verkaufscharts, das Spiel übertraf etwa den Top-Titel der Vorwoche, Sony's Horizon Forbidden West, um das 2,5-fache bei den Verkäufen. Nicht einmal das überhypte und millionenfach vorbestellte Cyberpunk 2077 oder Ubisofts Assassin's Creed Valhalla hatten eine derart gute erste Woche in Großbritannien. Und abseits von Call of Duty und der FIFA-Reihe war das letzte Spiel, das in UK einen derart fulminanten Release hinlegte, Red Dead Redemption im Herbst 2018. Ist also wirklich ein krasser Launch. Am 5. März spielten 953.426 Steam-User gleichzeitig Elden Ring. Auf der ewigen Bestenliste erreichte das From-Software-Spiel damit den 6. Platz, übertroffen nur noch von Cyberpunk 2077, Dota 2, Counter-Strike Global Offensive, Lost Ark und PlayerUnknown's Battlegrounds. Das war jetzt in aufsteigender Reihenfolge. Und hey, immerhin, hey, Lost Ark, das ist zwar in Asien alter Käse, aber der westliche Release via Amazon, der war ja erst vor kurzem und erschien wirklich erfolgreich zu sein. Inzwischen wird es aber in Sachen aktueller Spielerzahlen deutlich von Elden Ring geschlagen. Am Tag vor Erscheinen dieser Folge gab es bei Lost Ark einen Peak von 590.000, bei Elden Ring knapp über 700.000. Bei Publisher Bandai Namco, da dürften die Sektkorken geknallt haben und auch wenn kein Zusammenhang bestätigt wurde, so ist doch das Timing interessant, dass der japanische Publisher am 1. März allen Angestellten eine Gehaltserhöhung schenkte sowie die Einstiegsgehälter anhob. Das könnte eine Art Elden Ring Bonus sein oder auch nur Inflation oder Zufall. Aber ach, kommen wir noch mal ganz kurz zu diesem fulminanten Launch von Elden Ring und schauen uns mal an, wie es den anderen Titeln im Fahrwasser dieses riesigen Spiels geht, das ja seine Fans eine ganz schön lange Zeit binden dürfte und damit ja auch irgendwie die Chancen anderer Titel schmälern, ja? Hat Steam Platz für mehrere Hype-Spiele gleichzeitig? Schauen wir uns etwa Alex 2 an, das neue Rollenspiel von Piranha Bytes, gelauncht am 1. März, also direkt am schlechtest möglichen Zeitpunkt, hart überschattet von Elden Ring. Laut SteamDB gab es da einen Spielerzahl-Peak von 8.233 Leuten, die das gleichzeitig zockten, also nicht mal 1% dessen, was Elden Ring gerissen hat. Wollt ihr noch üblere Zahlen? Dann schaut euch mal Babylon's Fall an, dieses seltsame As-a-Service-Action-Spiel von Platinum Games, vertrieben von Square Enix und offensichtlich eine absolute Gurke. Miese Grafik, maues Gameplay, entsetzlich niedrige Wertungen und bei Steam gab es seit dem Release am 3. März gerade mal 1.188 gleichzeitige Spieler im Maximum. Und das bei einem Spiel mit Koop-Fokus. Rechnerisch ist das gerade mal knapp über 1 Promille der Elden Ring-Zahlen. Heieieiei. Und wisst ihr, welches Spiel noch derzeit arg zu kämpfen hat? Und das wird jetzt ein kleiner Umweg, eine kleine Abschweifung, aber bleibt bei mir. Battlefield 2042. Das hatte ich ja schon im Magazin Nummer 116 erklärt, wie wenig sich da seit Release getan hat und dass es irgendwie ein knappes halbes Jahr nach Release dauern würde, bis dann irgendwann die erste neue Map kommt und alles, was vorher eintröpfelt, echt mau und mager ist. Und es steht aktuell echt schlecht für diesen Online-Only-Militär-Shooter. Die Spielerzahlen auf Steam reflektieren das, auch wenn sie freilich nicht das komplette Bild zeigen, da man das Spiel ja auch über andere Clients und auf anderen Plattformen spielen kann. Aber nach dem Release-Peak von über 100.000 gleichzeitigen Spielern ist der aktuelle Tagesbestwert von 2.443 Spielern echt mager. Aber die Entwickler versprechen, es besser machen zu wollen. Am 2. März, und das finde ich auch interessant, veröffentlicht der Entwickler EA DICE hierzu einen ersten Blogpost, der das User-Feedback zum Spiel behandelt, konkret da zu den Maps in Battlefield 2042. Und das ist für alle Interessierten ein echt lesenswerter Beitrag, weil er wirklich offen viele Probleme und auch Lösungsansätze beim Map-Design des Spiels beschreibt und auch knallhart Gründe dafür nennt, warum die Teils so wenig Spaß machen. Die Zahl von 128 gleichzeitigen Spielern taucht da oft auf und genauso geben die Entwickler auch einige Designschwächen zu, etwa bei der Entfernung zwischen Spawns und Flaggenpunkten. Das ist ja einerseits eine erfreulich ehrliche, offene und auch irgendwie nüchterne und abgeklärte Kommunikation seitens EA, aber ist es nicht vielleicht auch ein bisschen wenig oder ein bisschen zu spät seit dem Release? Reicht das, um das Schiff noch zu wenden, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen? Denn die Devs machen klar, dass es mit den Verbesserungen der Maps eine ganze Weile dauern wird. Das sind keine Fixes, die sie über Nacht einspielen werden. Das wird mit der neuen Map im Sommer so anfangen und peu à peu werden andere Usability-Updates in den restlichen Maps eingespielt. Es wird sich da erstmal auf einzelne Maps konzentriert und schnell wird da nichts gehen und es wird erst recht keine dramatischen Änderungen von heute auf morgen geben. Gleichzeitig haben sie da allerlei Designschwächen und Probleme identifiziert, die während der Entwicklung des Spiels längst hätten sichtbar werden müssen. Ach was, 128 Spieler bringen keinen Mehrwert und sorgen für lahme Maps? Warum baut ihr das dann ein? Und oho, viele Maps bieten zu wenig Deckung für Infanterie? Nein, wirklich? Das ist euch beim Design damals nicht aufgefallen? Da musstet ihr Monate nach Release auf diese Erkenntnis warten? Das Ganze schürt bei mir den Verdacht, dass der Titel wirklich sehr hastig und durchsetzt von Kompromissen veröffentlicht wurde. Und ich weiß nicht, ob das mit dem ehrlichen Feedback nicht zu spät kommt. Denn da gibt es so viele Baustellen und es wird so viel Zeit, Geld und Mühe kosten, die alle zu bearbeiten. Und vielleicht kehren dann die Spieler zurück. Vielleicht. Mann, Mann, Mann. In der Rolle der Entscheider bei EA DICE möchte ich gerade nicht gern stecken. Aber wisst ihr was? Ich drifte ab. Wir waren hier eigentlich bei Elden Ring. Daher rasch das nächste Thema. Epic Games kauft Bandcamp. Eine der kurioseren Nachrichten der letzten Wochen kommt aus der Welt der Firmenakquisen. Und zwar kaufte Epic Games die Indie-Musikplattform Bandcamp. Moment, was? Es gab da wirklich ein kollektives Stirnrunzeln, als der Deal am 2. März bekannt wurde. Der Spiele- und Engine-Hersteller, der Metaverse-Vorantreiber und PC-Games-Shop-Betreiber Epic Games schnappt sich eine Webplattform, auf der vor allem kleinere Bands und Musiker ihre Werke vorstellen und verkaufen können. Wie zur Hölle passt das? Zunächst einmal Bandcamp. Der Service wurde 2008 gegründet und bietet Musikern vor allem sehr viel Freiheit und Flexibilität beim Verkauf ihrer Musik. Neben CDs und Vinyls gehen da vor allem digitale Musik über den Warentisch. Die Tracks können dabei in einer Vielzahl von verschiedenen Dateiformaten verlustbehaftet oder lossless angeboten werden und sie sind frei von DRM. Der Preis kann von den Künstlern selbst festgelegt werden, Kunden können Trinkgeld geben oder auch Musik verschenken und die Provision, die Plattformbetreiber Bandcamp dafür nimmt, die ist mit 15% des Umsatzes echt fair, zumal sie ab $5,000 Umsatz im Jahr auf 10% fällt. Dazu kommen noch andere Gebühren, aber im Schnitt bleiben bei den Künstlern 82% des Kaufpreises hängen, so sagt Bandcamp selbst. Und ich denke, hier ist bereits ein erster großer Anknüpfungspunkt in Richtung Epic Games, denn dessen PC-Spiele-Store, der Epic Games Store, der wirbt ja vor allem mit seiner im Konkurrenzvergleich deutlich niedrigeren Verkaufsprovision um Entwickler. Die zahlen anstatt der branchenüblichen 30% dort nur 12%. Und die faire Preisgestaltung von Bandcamp zusammen mit der Abwesenheit irgendwelcher Kopierschutzfunktionen, die machte Bandcamp zum Darling großer und kleiner Künstler. In den letzten Jahren erweiterte die Plattform außerdem ihr Angebot um etwa einen Vinyl-Press-Service für Künstler oder eine Livestream-Plattform zu den Zeiten des weltweiten Lockdowns. Ihr seid ja sicherlich auch schon mal über eine Bandcamp-Seite zu einem Künstler oder zu einem Album gestolpert, oder? Ich finde da immer wieder mal welche, etwa wenn ich Komponisten hinterher google, die Videospielmusik machen. Und ich schätze die Tatsache so sehr, dass man auf der Produktseite oftmals auch einfach mal ein Album komplett im Browser anhören kann. Eine feine Website ist das. Und nun gehört sie Epic Games. Und wie geht's jetzt weiter? Eine Idee davon gibt uns ein Blogpost von Bandcamp-Gründer und CEO Ethan Diamond. Was für ein Name. Der beschreibt, dass Bandcamp zunächst einmal weiter als der Marktplatz funktionieren wird, der er ist und in dieser Rolle auch weiter bestehen wird. Künstler sollen das gleiche Maß an Kontrolle über ihr Musikangebot wie bisher haben. Auch aktuelle Sales-Aktionen und ähnlicher Kram bleibt alles wie bisher bestehen. Zitat: Hinter den Kulissen arbeiten wir jedoch mit Epic zusammen, um international zu expandieren und die Entwicklung von Bandcamp voranzutreiben. Von den Grundlagen wie unseren Albumseiten, mobilen Apps, Merch-Tools, dem Bezahlsystem und den Such- und Entdeckungsfunktionen bis hin zu neueren Initiativen wie unseren Vinylpressungen und Livestreaming-Diensten. Zitat Ende. Und später fügt er noch Folgendes hinzu: Zitat: Im Laufe der Jahre haben wir von anderen Unternehmen gehört, die sich uns anschließen wollen, aber wir waren immer der Meinung, dass dies nur dann spannend wäre, wenn sie fest an unsere Mission glauben, mit unseren Werten übereinstimmen und nicht nur den Fortbestand von Bandcamp wünschen, sondern auch die Ressourcen bereitstellen wollen, um den Künstlern, Labels und Fans, die ihre Website nutzen, viel mehr Nutzen zu bringen. Epic erfüllt all diese Kriterien. Wir teilen die Vision, das offenste und künstlerfreundlichste Ökosystem der Welt aufzubauen und gemeinsam werden wir in der Lage sein, noch mehr Möglichkeiten für Künstler zu schaffen, die für ihre Arbeit fair entlohnt werden. Zitat Ende. Das klingt erstmal ganz nett und ein wenig idealistisch und vielleicht auch dick aufgetragen, aber ich glaube durchaus, dass Bandcamp und Epic Games, was den fairen Digitalvertrieb von Inhalten angeht, sich schon auf Augenhöhe treffen und viele Dinge ähnlich sehen. Bedenkt aber auch, dass Bandcamp ein kleiner Fisch ist. In den 14 Jahren seit Bestehen hat das Unternehmen fast 1 Milliarde US-Dollar an Künstler ausgezahlt. Spotify kommt auf 5 Milliarden pro Jahr. Aber im Kontrast zu Spotify ist Bandcamp profitabel und das schon seit 2012. Der Dienst hat eine unfassbare Breite an kleineren, eher nischigen und unbekannten Künstlern am Start. Das kommt bei der Kundschaft gut an. Hier hat sich Epic also ein kleines Szene-Darling geschnappt. Nun ist es ja sicher spannend, was so ein kleiner Laden mit einer Cash-Spritze von Epic Games erreichen kann. Spannender finde ich aber, was Epic langfristig plant, denn das Unternehmen ist ja nun keine Charity. Mein Tipp? Irgendwas mit Metaverse. Ich weiß, das ist ein sehr nerviges, diffuses Buzzword, von dem die meisten Leute, die es benutzen, selber nicht so richtig wissen, was es meint, wo auch jeder was anderes drunter versteht, aber ich habe hier im Magazin ja schon mal beschrieben, wie Epic mit Fortnite austestet, nicht Gaming-Inhalte, also konkret etwa Musik oder Filme, in eine Gaming-Welt zu integrieren, zu promoten oder gar da zu verkaufen. Und mit Harmonix kaufte Epic Games jüngst einen Musikspielspezialisten und nun das. Eine Musikplattform rutscht ins Portfolio von Epic Games. Das klingt, als würde Epic hier alle Einzelteile einer Multimedia-Metaverse-Zukunft an den Start bringen, wie auch immer die aussehen soll. Vielleicht um uns aus Fortnite heraus oder aus einem anderen Games-ähnlichen Entertainment-Hub Musik zu verkaufen? Vielleicht auch um Musik aus Bandcamp direkt in Spiele zu integrieren, vielleicht mittels einer speziellen Software-Schnittstelle, die man ja auch direkt in die Unreal Engine einbauen könnte. Das passt sicher nicht für jedes Genre, aber hey, erinnert ihr euch, eine Zeit lang gab es mal Spiele, auch auf Konsole, die konkrete Features mitbrachten, um externe Playlists abzuspielen. Und man denke an Musikspiele wie Beat Saber, Guitar Hero, Dance Central, all sowas. Hier könnte man ja auch wunderbar kleinteilig Track für Track Musik an den Mann bringen, ja, die Reichweite von Bandcamp-Künstlern erhöhen und die Umsätze von Epic obendrein. Wie dem auch sei, Epic Games kaufte Bandcamp und zunächst werden wir da nicht viel Veränderungen mitbekommen, aber ich bin gespannt, ob und wo man da langfristig einen Effekt bemerken wird. Bloomberg-Bericht. Kein Call of Duty in 2023. Seit 2004 gibt es eine Konstante in der Welt der Videospiele. Jedes Jahr im November erscheint ein neues Call of Duty. Doch damit wird 2023 Schluss sein, kurz vorm Erreichen der 20er-Jahressträhne. Denn Bloomberg-Autor Jason Schreier zufolge plant man derzeit beim jüngst von Microsoft gekauften Publisher Activision Blizzard, das für 2023 geplante Call of Duty zu verschieben, das derzeit bei Treyarch in Entwicklung ist. So laut Schreier behaupten es wohl mit der Sache vertraute Insider. Und die wiederum berufen sich auf Zahlen, laut denen jüngere Serienteile hinter den Erwartungen zurückgefallen seien. Einige der Firmenleiter seien nun der Meinung, man höre und staune, dass man vielleicht zu schnell neue Teile der Reihe auf den Markt bringe. Angeblich hat diese Entscheidung nichts mit dem Microsoft-Deal zu tun. Als Lückenfüller ist für 2023 wohl ein Free-to-Play-Titel im Call of Duty-Universum geplant. Hier gerüchtelt es immer wieder, seit 2021 schon, dass es sich um ein Standalone-Zombies-Spiel handeln könnte. Bislang gab es Zombies, die Koop-Horden-Shooter-Variante von Call of Duty, immer nur als Spielmodi innerhalb eines der Serienteile. Aber der Erfolg von Warzone könnte Activision dazu animieren, vielleicht auch hier etwas zu experimentieren. Die Zombies-Fanbase ist sicher nicht so riesig wie die von Warzone, aber sie ist loyal und immer an mehr Zombies interessiert. Andererseits, haben wir nicht langsam wirklich Peak-Zombie erreicht? Vielleicht ist es doch Warzone 2 oder sowas. Nun, wir werden es sehen. Dieses Jahr jedenfalls wird es ein neues Call of Duty im November geben. Diesmal ist Infinity Ward an der Reihe. Es dürfte also neuerlich so ein Modern Warfare-Ableger sein. Das 2019er kam ja ganz solide an und gebar mit Warzone ja auch eine echte Cash-Cow für den Publisher. Und 2023 dann erleben wir seit vielen, vielen Jahren erstmals mal wieder einen Spieleherbst ohne Call of Duty im November. Einer der Baumriesen im Regenwald ist umgekippt und hat eine Lücke in das Blätterdach gerissen, die kleineren Bäumen die Chance bietet, emporzuwachsen. Welcher Spross wird profitieren? Welches Release wird diese Lücke nutzen? Ich habe gar keine Ahnung. Und ist Call of Duty überhaupt noch so disruptiv wie damals zu den Hochzeiten der Reihe, nach dem Erscheinen von Call of Duty 4 Modern Warfare? Ist die Free-to-Play-Erfolgsstory von Warzone vielleicht nicht viel relevanter? Aber ach, es ist immer spannend, wenn sich der Herzschlag der Branche ein wenig verändert. Und der Call of Duty-Puls war bislang halt fast so stabil wie der FIFA-Puls. US-Webseiten von GO Media wurden bestreikt, Gewerkschaft setzt Forderungen durch. Ein kleiner Blick in die Welt des US-Online-Journalismus. Da wurden ab dem 1. März gleich 6 bekanntere Webseiten und Blogs von insgesamt 100 Mitarbeitern bestreikt, deren Verträge zu diesem Tag ausliefen und für deren Verlängerung sie keine Einigung mit ihrem Arbeitgeber erreichen konnten. Es handelt sich um Webseiten aus dem Besitz des, ja, der Holding GO Media. Die firmierten auch mal unter der Haube von Gawker Media oder Gizmondo Media Group. Das ist alles in Form von diversen Aufkaufgeschäften inzwischen GO Media geworden. Und GO Media ist so eine Holding, die hat halt jede Menge, ja, Online-Webseiten gekauft und unter einem Dach vereint. Darunter zählt unter anderem das bekannte US-Spieleblog Kotaku, die Tech-Website Gizmodo, die Auto-Website Jalopnik, Lifehacker, die auf Frauen ausgerichtete News-Seite Jezebel und die auf ein afroamerikanisches Publikum ausgerichtete Website The Root. Neben vielen anderen, wie gesagt. Aber diese 6 Redaktionen sind in einer Gewerkschaft vereinigt, der Gizmodo Media Group Union, kurz GMG Union. Und die rief angesichts der stockenden Vertragsverhandlungen zum Streik auf. Und die 100 Mitarbeiter legten die Arbeit nieder. traten vor die Büros in New York etwa und forderten ihre Leser auf Social Media auf, die besagten Publikationen nicht mehr zu besuchen. Derweil bespielte GO Media die Webseiten teils mit Inhalten von Partnerseiten wie Kotaku Australien, die aber eigentlich gar nicht zum Konzern gehören, sondern nur so eine Art Affiliate-Partner sind, und man stellte die Kommentare auf den Webseiten ab, da die auf den Streik hingewiesen haben. Ach, GO Media. Seit der Übernahme der ehemaligen Gawker-Webseiten durch die neuen Eigentümer kam es immer wieder zu öffentlich ausgetragenen Konflikten zwischen Redaktionen und Firmenleitung. Etwa im Jahr 2019, als den Redakteuren der Sportwebsite Deadspin vorgeschrieben wurde, sich doch bitte nur Sport zu widmen und Politik aus dem Spiel zu lassen. Im Endeffekt kündigte ein großer Teil der Redaktion aus Protest. Auch bei anderen Webseiten des Konzerns gab es in den letzten Jahren einen Exodus von Redakteuren und immer wieder mal gab es größere oder kleinere Konflikte und Skandale. Erinnert ihr euch etwa, als GO Media ohne das Wissen der Redaktion auf allen Websites Videowerbung mit Ton und Autoplay integriert hat? Oh, das war ein Shitstorm. Gut jedenfalls, dass einige der Redaktionen bereits seit einiger Zeit durch eine Gewerkschaft vertreten werden und die freute sich am 6. März dann, ein Ende des Streiks und erfolgreiche Verhandlungen zu verkünden. Der GMG Union zufolge wurden folgende Ziele bei den Vertragsverhandlungen erreicht: bessere Einstiegsgehälter in allen Positionen, garantierte Gehaltserhöhungen, 15 Wochen Elternzeit, 12 Wochen Gehaltsweiterzahlung bei Kündigung, Mitspracherecht beim Thema Krankenversicherung oder das Versprechen, dass derzeitig remote arbeitende Angestellte im Homeoffice nicht zum Umzug gezwungen werden können. Dazu gab es noch viele andere Elemente, die den Sieg für die GMG-Gewerkschaft wirklich erfreulich machen, auch wenn ich es mir insgesamt nicht schön vorstelle, in einer Redaktion zu arbeiten, die im andauernden Konflikt zur Firmenleitung steht. Nun, gut ist es für die Kotaku-Autoren, von denen lese ich schließlich auch immer wieder Inhalte und das tue ich jetzt auch wieder gern. Neues Siedlerspiel nach überwältigender Kritik erneut verschoben. Apropos Spielewebseiten. Mitte Januar hat der wunderbare Maurice Weber von der GameStar ein Video auf der Website veröffentlicht, das ich mir wirklich sehr gerne angeschaut habe und in dem er seine Erkenntnisse aus der Beta-Phase des neuen, bereits mehrmals verschobenen 2022er Die Siedler-Spiel beschreibt, und das ist ein Verriss vom Feinsten. Zur Erinnerung, erstmals angekündigt wurde das neue Die Siedler im Rahmen der Gamescom 2018. Die Präsentation durch den Entwickler Blue Byte, die habe ich mir sogar live vor Ort angeschaut und ich war ganz angetan. Das hatte eine schicke Grafik, dank der auch in The Division genutzten Snowdrop Engine von Ubisoft Massive aus Malmö. Das ist ein wunderbar detailreiches Gewusel gewesen und hatte echt interessante Ideen zur Greifbarkeit und zur Anschaulichkeit der Simulation im Spiel. So sollten mehr Arbeiter für ein Gebäude auch wirklich in den Animationen repräsentiert werden, sodass dann eben auch mehrere Leute sich Arbeitsschritte teilen und sichtbar dieses Gebäude effizienter machen. Oder frustrierte Lastenträger weisen den Spieler auf ihren Unmut hin und damit auf Probleme mit dem Straßenbau oder Staus. Das war alles noch eher abstrakt in der Präsentation, was die Entwickler uns da vorstellten, aber eine solide Grafikgrundlage stand. Das Spiel lief und viele Inhalte schienen bereits fertig oder weit fortgeschritten zu sein. Cool, es sollte 2019 rauskommen und wurde dann auf Ende 2020 verschoben. Und dann nochmal und die Vorbestellungen wurden gecancelt und dann tauchte die Siedler unter und erst kürzlich wieder auf mit einer geschlossenen Beta-Testphase Ende Januar 2022 mit einem Release-Termin kurz danach am 17. März dieses Jahres, also nächste Woche eigentlich. Aber wie gesagt, nicht nur Maurice war sauer, auch das Spielerfeedback aus der Beta fiel sehr negativ aus, denn seit der ersten Vorstellung 2018 war das Spiel darin kaum wiederzuerkennen. Plötzlich ist da ein Fokus auf Echtzeitstrategie, Mehrspieler und Konflikte. Plötzlich gibt es nur noch 6 olle Maps und keine zufallsgenerierten Landschaften mehr. Produktionsketten wurden dramatisch verkürzt und vereinfacht. Ja? Den Bogen, den Pfeil- und Bogenbogen, den baut man plötzlich aus der Ressource Eisen? Wie bitte? Das Spiel brach krass mit der Erwartung der Spieler und was Ubisoft an den Start gebracht hat, das wirkte irgendwie wie eine Verzweiflungstat. Nach dem Motto, kann man da irgendwas draus machen? Naja, vielleicht so ein mehrspielerfokussiertes Echtzeitstrategiespiel, vielleicht mehr so als As-a-Service-Ding, das wünscht sich unser Eve ja immer gern. Also das ist jetzt nur eine Vermutung meinerseits. Jedenfalls war das Beta-Echo derart laut und eindeutig, dass Ubisoft Blue Byte ein Einsehen hatte und das Projekt nun doch nicht in seiner derzeitigen Form veröffentlicht. Am 3. März verkündete das Entwicklerteam klassisch mit dem Medium Bild mit Text auf Twitter folgende Botschaft: Hallo liebe Die Siedler-Fans, und das ist ein Zitat, die jüngste Closed Beta war eine großartige Gelegenheit für alle teilnehmenden SpielerInnen, wertvolles Feedback zum aktuellen Stand des Spiels zu geben und wir möchten uns bei euch für eure Beteiligung bedanken. Während wir das Feedback durchgingen, wurde unserem Team klar, dass die Qualität noch nicht mit der Vision des Teams übereinstimmte. Daher haben wir uns entschlossen, den Release des Spiels auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Die zusätzliche Zeit werden wir nutzen, um das Spiel weiter zu verbessern und die Qualität für alle unsere SpielerInnen in den Vordergrund zu stellen. Wir werden euch zu gegebener Zeit auf dem Laufenden halten und euch weitere Details zu den nächsten Meilensteinen für die Siedler geben. Vielen Dank für eure Verständnis und eure Unterstützung, euer Die Siedler-Team. Zitat Ende. Die spannende Frage ist nun, welchen Weg die Entwickler gehen. Bleibt es beim Echtzeitstrategiefokus? Also wird das, was jetzt aktuell existiert, nur noch ein bisschen feingeschliffen? Oder wird es am Ende doch ein altmodisches Siedler, ein Siedler für Tüftler und Wuselfreunde? Aber kann Blue Byte das leisten? Es ist eine knifflige Lage, in die sich das Team da manövriert hat, aber immerhin hat es besser gehandelt als EA DICE, die haben im Herbst letzten Jahres einfach Battlefield 2042 veröffentlicht. Mann ey, ich bin immer noch sauer. Gamescom findet im August 2022 vor Ort statt. Erneut wagen sich Köln Messe und Gameverband im vorsichtigen Optimismus und kündigten an, dass die Gamescom 2022 wieder vor Ort in Köln stattfinden wird, mit Fachbesuchertagen, mit Publikumsbetrieb in den Messehallen und mit einem festen Termin, 24. bis 28. August 2022. Los geht es wie in den letzten Jahren mit Geoff Keighleys Resterampe, ich meine natürlich mit der Opening Night Live, dieser Trailer- und Ankündigungsshow, die hoffentlich im Jahr 2022 ein paar wirklich gute Überraschungen auf Lager hat. Die steigt wie immer am Vorabend der Messeeröffnung, also am 23. August. Wie in den letzten Jahren wird es online ein ausgiebiges Digitalprogramm zur Messe geben, von dem ich mich erneut fragen werde, braucht es das? Schaut sich das irgendjemand an? Informieren sich nicht alle auf diesen Drittseiten? Und freilich gibt es das alles mit Hygienekonzept. Wie genau das aussieht, wird wohl von der dann gültigen Gesetzeslage abhängen. So voll wie in den Jahren vor der Pandemie, und das war krass voll, wird es dieses Mal wohl nicht mehr werden. Die Veranstalter sprechen von limitierten Ticketkontingenten. Und fraglich ist freilich auch, ob alle Spielehersteller wieder mit an Bord sein werden, aber ich kann mir vorstellen, dass die schon echt Bock drauf haben, mal wieder im echten Leben eine Sause zu veranstalten. Fan-Events wie Cosplay-Shows, ein Retro-Bereich, Live-Shows und ein Indie-Bereich, das wird es ebenfalls alles wieder geben. Außerdem soll die Messe, Zitat, nachhaltiger als jemals zuvor sein. Da geht es wohl irgendwie darum, dass man CO2-Emissionen verringern und langfristig eliminieren will. Aha. Ich fürchte, das ist irgendwas ganz Trockenes, wo Geld auf CO2-Zertifikate geworfen wird, um das dann alles irgendwie green zu waschen. Ich bin gespannt. Aber vor allen Dingen bin ich verhalten optimistisch und würde mich voll freuen, wenn es wirklich klappt. 2021 war ja auch schon mal die Rückkehr ins Gelände der Köln-Messe geplant, scheiterte dann aber an der Realität. Hoffen wir also, wir stehen im August pandemiemäßig besser da und hoffentlich auch als ein Kontinent, auf dem Frieden herrscht. Und hey, vielleicht wird es dann mal wieder einen The Pod Roadtrip geben. Das wäre doch was. Ich hätte Bock. So, denn kommen wir zum Schluss, zum Routine-Teil dieser Sendung, in dem ich ein paar der interessanteren Spiele-Releases für PC und Konsole in den kommenden 14 Tagen verlese. Freilich ist das nur ein Auszug und auch der kommt ohne Gewehr, aber folgende Titel fehlen mir auf. GTA 5, jawohl, das 2013er Open-World-Spiel hat immer noch etwas Luft und erscheint am 15. März auch für die neuen Konsolen von Sony und Microsoft. Damit hat das Spiel 3 Konsolengenerationen mitgemacht. Total irre. Inhaltlich gibt es das gewohnte Spiel, nur eben mit höherer Auflösung und leicht aufpolierter Grafik. Das dürfte der PC-Version nahe kommen. Also kein spektakuläres Remaster, sondern eher ein sauberer Port sein. GTA Online erscheint ebenfalls für PS Plus-User, übrigens 3 Monate lang kostenlos spielbar. Ein kostenloses Upgrade für Besitzer der PS4 oder Xbox One-Version gibt es aber nicht. Dafür ist die Next-Gen-Fassung zum Release erstmal rabattiert, und zwar auf 10€ für PlayStation 5 und auf 20€ für die Xbox Series-Modelle. Das Angebot gilt bis Mitte Juni. Am 15. März kommt dann auch Dawn of Monsters, eins dieser Side-Scrolling-Beat'em-Ups, ähnlich Streets of Rage oder Golden Axe, nur steuert eben ein riesiges Kaiju-Monster oder halt einen Kaiju-förmigen Roboter und verkloppt damit halt riesige Monster in diversen Großstadtkulissen. Das hat einen netten 2D-Grafikstil und erscheint für alle Plattformen. Am 16.03. folgt ein weiteres Indie-Game, und zwar das putzige Tunic, das schon seit 2015 angekündigt war und schon immer wieder mal im Rahmen von Indie-Showcases und Trailern herumgegeistert ist. Denn das Zelda-artige Action-Rollenspiel mit ISO-Perspektiven, mit netten Tilt-Shift-Look und putzigem Fuchs als Spielheld wirkt auf einen Blick charmant und lässt auch keine Zweifel, dass es wirklich mega hart von A Link to the Past oder den DS- oder 3DS-Zelda-Spielen inspiriert ist. Tunic kommt für PC und Xbox. Am 17.03. hätten wir zum einen Persona 4 Arena Ultimax. Was für ein Name. Und das ist auch irgendwie alter Käse, genau wie GTA 5. Denn das Prügelspiel, ein Sequel zu Persona 4 Arena, erschien bereits 2013 für Arcade und 2014 für PS3 und Xbox 360. Nun gibt's auch Versionen für die PS4, Switch und PC. Für Genrefans sicher ganz spannend, schließlich war Prügelspiel-Profi Arc System Works am Titel beteiligt, in dem allerlei Persona-Charaktere in klassischen Beat'em-Up-Duellen am Watschenbaum rütteln. Dazu gibt's eben modernen Netcode für PC und PS4, alle DLCs und das Spiel kommt auch mit den aktuellsten Balancing-Anpassungen basierend auf der Arcade-Version. Naja. Und ebenfalls am 17. März haben wir ein Kontrastprogramm. Verschneite Berge, kalte Luft und Trendsport. Ach, wisst ihr noch, das Hype-Genre der frühen 2000er? Shredders jedenfalls ist ein Open-World-Snowboard-Spiel, das sich einigermaßen dem Realismus verpflichtet. Sprich, die Moves und Animationen sind eher authentisch als übermenschlich, die Parcours von eher echten Strecken inspiriert und die Landschaften auch irgendwie aus Boarding-Videos, sagen die Entwickler. Weiß nicht, kenn die Boarding-Videos-Szene nicht, aber inszenatorisch versucht das Ding halt ein wenig den Look der realen Szene zu nachzuempfinden. Man merkt im Titel aber auch irgendwie an, dass es ein Indie-Projekt ist und sich halt einfach nur auf einige Kernfeatures konzentrieren kann. Die große Frage ist halt, wie es sich anfühlt. Shredders kommt für PC und Xbox auch als Teil des Xbox Game Pass. Am 18. März dann heißt es: We are here to kill Chaos. Erinnert ihr euch noch an diesen wilden Trailer zu Squares seltsamem Actionspiel letztes Jahr, in dem der Protagonist dauernd davon brabbelte, Chaos töten zu wollen? Ein seltsames Debüt. Und ein schrulliges Spiel. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin kommt zwar vom Final Fantasy Publisher Square Enix, wurde aber vom japanischen Actionspezialisten Team Ninja entwickelt. Bekannt durch Ninja Gaiden, die Dead or Alive-Reihe, Nioh oder das umstrittene Metroid Other M. Und Stranger of Paradise erzählt, passend zum 35. Geburtstag von Final Fantasy, die Story des ersten Teils neu und anders, irgendwie düster als eine Art Dark Fantasy. Auf jeden Fall ist es ein Action-Rollenspiel mit Betonung auf Action, mit einem aktiven und sehr schnellen Kampfsystem, mit einem umfassenden Jobsystem, wo ich gespannt bin, wie das zu Action passt, und naja, mit einem gewöhnungsbedürftigen Charakterdesign. Ich kann mir nicht wirklich einen Reim drauf machen. Das Ding kommt für PC, Xbox und PlayStation, und für Sony-Konsolen ist jüngstens eine neue Demo erschienen, in der die ersten drei Missionen des Spiels enthalten sind. Könnt ihr ja mal reingucken. Am 22. März erhält das PS5-Exklusivspiel Returnal ein kostenloses Update namens Ascension, das allerlei neue Features mitbringt, allen voran einen 2-Spieler-Koop-Modus für das Hauptspiel, neue Waffen und einen neuen Singleplayer-Challenge-Turm sowie neue Storybeats. Am 25. März geht es weiter mit Ghostwire Tokyo von Tango Gameworks, dem Studio des Resident Evil-Erfinders Shinji Mikami, zuletzt bekannt durch die The Evil Within-Spiele. Teil 2 ist mir in bester Erinnerung geblieben. Jedenfalls, Ghostwire Tokyo ist ein schräges Ding. Es ist eine Art Gruselshooter, glaube ich, oder ein Horror-Action-Spiel. Jedenfalls spielt's in einer dämonischen Version Tokios, voller Geister, Sagengestalten und okkulter Gefahren. Ihr spielt in der Ego-Perspektive, aber anstatt der üblichen Schusswaffen nutzt ihr eure nackten Patschehändchen und wirkt allerlei Zauber, um den Gegnern Herr zu werden. Darunter auch magische Drähte, die dem Spiel seinen Namen geben. Das sieht zum einen stilistisch echt cool aus, andererseits ist mir nicht ganz klar, wie sich das am Ende spielt. Wie ein Shooter? Wie ein Survival-Horror-Spiel? Linear oder wie eine Sandbox? Spannend ist es allemal und es kommt für PlayStation 5 und PC. Und zu guter Letzt ebenfalls am 25.03. Tiny Tina's Wonderland von Gearbox. Ein Borderlands-Spin-Off in einer Fantasy-Welt, das die Idee eines Borderlands 2 DLC namens Tiny Tina's Assault on Dragonkeep nimmt und daraus ein vollwertiges Spiel macht. Die Idee? Tiny Tina, also ein kleiner, nerviger Charakter aus den Borderlands-Spielen, spielt den Dungeon Master und zockt mit uns so eine Fantasie-Rollenspiel-Kampagne. Das sind dann, also wir sind dann die Spieler und wir haben dann auch noch bis zu 3 Koop-Partner zusammen, genau wie beim klassischen Borderlands. Spielerisch ist das auch immer noch dieser gewohnte Rollenspiel-Shooter, nur eben mit sehr viel mehr Fantasy-Elementen, also sehr viel mehr in Richtung, ja, Armbrust, Pfeil und Bogen, aber eben auch noch andere Fantasy-inspirierte Waffen. Es gibt jede Menge Genre-Klischees und eben mit Tiny Tina einen Dungeon Master, der auch immer wieder aktiv ins Geschehen eingreift und die Dinge live verändert. Anders als in der Borderlands-Reihe, wo ihr mit vorgefertigten Charakteren spielt, könnt ihr im Spin-Off, so wie es die D&D-Tradition verlangt, eure Helden viel freier gestalten und aus diversen Klassen und Rassen wählen und eure Skillung weitaus flexibler bestimmen. Und ja, das könnte schon ganz nett sein. Mehr Borderlands mit anderer Geschmacksrichtung, aber eben immer noch Borderlands. Tja, und das war der Release-Überblick, das war's mit dem Magazin für heute. Schön, dass ihr dabei wart und noch schöner noch, dass ihr unser Projekt so cool unterstützt. Ohne euch würde ich jetzt gerade etwas ganz anderes, weniger Interessantes machen. Danke dafür. In 2 Wochen gibt's dann die nächste Folge. Bis dahin schaut einfach mal nach draußen und freut euch über die aktuell so ungestört scheinende liebe Sonne, über ihre wärmenden Strahlen, über das Frühlingserwachen und lasst euch von der emsigen Betriebsamkeit der ersten Bienen anstecken, hinaus mit euch frohlocket und lustwandelt und hey, hört ab und zu auch mal wieder bei uns rein. Bis dahin.